was schreibe ich denn jetzt? Lieber Theo, sehr geehrter Herr Theo, lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mal mit euch darüber geredet. Johannes hat zwar mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder: Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis an die Enden der Erde. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, was aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum übergetretene Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Fragten sie einander. Doch manche spotteten auch. Die sind nur betrunken. Das ist alles. Oh, jetzt ist alle. Dann muss ich wohl andermal weiterschreiben.
Ja, vielen Dank, Lukas, für den Einblick in deinen Brief, den du geschrieben hast an Theophilus. Wir suchen einmal rein in dieses Buch, das auch Apostelgeschichte genannt wird, die Explorer, also ab 10 Jahren können jetzt mit Lea mitgehen in ihr Programm. Okay. Wir zoomen einmal rein in dieses Buch. Da steht: Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist dort berichtet, wie Jesus das sagt zu seinen Jüngern. Oder? Und wir haben also Gegenüberstellung von zwei Personen, einmal Jesus und Johannes. Johannes hat mit Wasser getauft, Und er hat auch viele Elemente da drin gehabt. Zum Beispiel, kehrt um von dem, was ihr tut, was nicht in Ordnung ist für Gott. Erhaltet Vergebung. Lasst euch taufen als Zeichen dafür. Und dann haben wir jemanden, Jesus, der nicht mit Wasser tauft, sondern mit Heiligen Geist. Jesus Christus tauft statt mit Wasser mit dem Heiligen Geist. Taufe ein Ausdruck der Reinigung, der Erneuerung, neues Leben. Und während es bei dem Wasser nur ein zeichenhaftes Symbol ist, haben wir Gottes Geist in uns bei der Taufe. Der bleibt und erneuert. Was passiert denn, wenn Gottes Geist auf einem Menschen ruht, wenn Gottes Geist in unser Herz kommt, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt, getauft, eingenommen werden von ihm? Schauen wir mal ins Alte Testament. Im Alten Testament wird beschrieben, wie der Geist Gottes zeitweise auf Einzelnen ruht und sie in besonderer Weise befähigt. Also nicht tauferfüllt, aber immerhin Gottes Geist ruht auf einzelnen Personen. Nicht auf dem ganzen Volk Israel, nicht auf allen Gläubigen zu der Zeit, aber auf einzelnen Personen ruht Gottes Geist. Zum Beispiel auf König Saul. Aber als König Saul nicht nach Gottes Willen handelt, als er in einen Bereich eindringt, der ihn Priester ausüben sollen, als er Gottes Auftrag nicht ausführt, nimmt Gott seinen Geist wieder von ihm. Und das ist ziemlich hart für Saul. Also Gott legt seinen Geist auf einzelne Personen im Alten Testament und es ist aber nicht innen drin, sondern die Wortwahl ist, er legte sie Gottes Geist auf sie. Und dann haben wir König David, der schreibt in seinem Psalm, erschaffe in mir Gott ein reines Herz, erneuere mich und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und König David kommt nach König Saul und er scheint das beobachtet zu haben, dass Gott seinen Geist auf Saul gelegt hat und wieder weggenommen hat. Und als David einen großen Fehler begeht, hat er diese Angst, dass es ihm auch passiert. Dass Gottes Geist nicht länger auf ihm ruht, sondern hinweggenommen wird. Dieser Geist, der befähigt, das Volk zu regieren, ein guter König zu sein, nach Gottes Herzen zu leben. Jesus verheißt diesen Geist, den wir durch die ganze Bibel hindurch beobachten können, seinen Nachfolgern. Was sollen sie mit diesem Geist anfangen? Was soll dieser Geist in ihrem Herzen bewirken? Was soll er schaffen in ihm? Im Alten Testament gibt es zum Beispiel dort den Richter Simson. Und als Gottes Geist auf ihn ruht, bekommt er unbändige Kraft und vermöbelt alle Feinde seines Volkes. Und ich habe mir überlegt, ob diese Jünger, als sie hören, sie kommen jetzt den Heiligen Geist, sie sollen warten in Jerusalem und sich so vorstellen, was haben wir denn so alles von Gottes Geist gehört? Was lesen wir im Alten Testament, was dieser Geist Gottes bewirkt hat? Und vielleicht denken sie an Simson und sagen sie, boah, so eine Power. Und jetzt schmeißen wir die Römer raus aus unserem Land, die das Land besetzen und richten das Reich Israel wieder auf. Was ist ihr Wunsch, als Jesus davon spricht, dass der Heilige Geist auf sie kommt? Woran denken sie? Während Jesus von Gottes Geist spricht, ist das Top-Thema der Jünger, Herr, willst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Als Jesus von dem Geist spricht und von der Taufe spricht, ist das ihr Thema. Jesus sagt, ihr bekommt den Geist. Sie sagen, wird jetzt unser Reich, unser Königreich wiederhergestellt. Dazu sagt Jesus nichts. Beziehungsweise er sagt, dass es in den Händen von Gott dem Vater liegt und dass sie sich darum keinen Gedanken machen sollen. Also ich sage euch nicht, wann das Reich wiederhergestellt wird. Das ist Gottes Sache und das ist gerade nicht euer Problem. Aber es ist ihr Hauptthema. Es ist das, warum alle Gedanken kreisen. Es ist das, was sie hören, wenn Jesus von Reich Gottes spricht, dann hören sie Israel. Und dass das wieder endlich wieder aufgerichtet wird, endlich wieder selbstständig sein darf, endlich wieder zur Blüte kommt. Und dafür braucht man Gottes Geist. Für was denn sonst? Jesus hat einen anderen Auftrag für sie. Ihr werdet von mir berichten, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Welt. Ich finde das sehr interessant, wie Jesus etwas sagt und das etwas auslöst in den Herzen. Und was für Gedanken da kommen. Ich gebe euch meinen Geist. Was können wir damit alles anfangen? Was ist mein Plan? Was ist der Plan von Jesus? Was hörst du oder woran denkst du, wenn du merkst, Gottes Geist erfüllt mich? Was kann ich mit dem alles anstellen? Stell dir einen Dialog mit Jesus vor. Jesus sagt dir, du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt, getauft werden. Du antwortest, gut zu wissen, das ist das Thema Nummer 1 in meinem Leben, dafür könnte ich diesen Geist jetzt gut gebrauchen. Und Jesus, ganz nett, aber das ist mein Thema Nummer 1 für dein Leben. Also Gottes Geist kommt, boah, große Macht, große Kraft, dafür könnte ich den gebrauchen. Und Jesus sagt, ich habe andere Pläne mit diesem Geist in deinem Leben vor. Die Jünger wollen selbst groß rauskommen, als Personen und als Nation. Aber es geht Gottes Geist darum, dass Jesus groß rauskommt. Ich möchte dich nochmal direkt fragen, was ist gerade dein Thema Nummer 1 für dein Leben? Was ist gerade dein Thema Nummer 1 in deinem Leben? Wenn du es bestimmen möchtest, hilft es, über Ressourcen nachzudenken. Wo geht die meiste Zeit rein? Wo geht die meiste Kraft, die meisten Gedanken, das meiste Geld hinein? Was bewegt dich am meisten gerade? Was ist gerade Gottes Nummer 1 Thema für dein Leben? Was ist ihm wichtig? Was möchte er durch seinen Geist in deinem Leben bewirken? Wo möchte der Heilige Geist selbst zum Zuge kommen und nicht für deine Zwecke missbraucht werden? Gibt es etwas, wo Jesus mehr Raum einnehmen darf in deinem Leben? Ich habe kürzlich eine Bank gebaut aus Holz, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erstmal Bretter gekauft bei eBay Kleinanzeigen, mit dem Elektrohobel abgehobelt, einmal geschliffen, dann konstruiert, wie muss man das Gestell bauen, damit das sicher ist und nicht umkippt, wenn man sich draufsetzt. Jetzt habe ich sie gestern lackiert und jetzt muss ich sie zusammenschrauben nochmal und dann bin ich damit fertig. Und das habe ich mit meiner eigenen Kraft geschafft und das war cool. Vielleicht sagt ihr, ja, Gott hat dich auch begabt und so weiter, aber das kann ich mit meinen eigenen Ressourcen machen. Ich hatte Geld dafür, das Holz zu kaufen, ich habe Werkzeug dafür, es zu bearbeiten. Ich habe mir die Zeit genommen, es herzustellen. Geht alles mit meiner Kraft. Wo komme ich denn nicht weiter mit meiner Kraft, mit dem, was ich kann? Wo soll Gottes Kraft in meinem Leben wirksam werden und es über meine eigenen Ressourcen, Fähigkeiten hinausgehen? Oh, da fällt mir schon was ein. Ich fände ja cool, so ein altes Bauernhaus ein Jahr lang umbauen zu können und richtig schön zu gestalten und auszubauen und alles. Und dafür bräuchte ich Zeit, dafür bräuchte ich Geld und Ressourcen und meine Familie müsste damit klarkommen. Dafür könnte ich Gottes Geist gebrauchen. Ein Jahr lang rumbauen, schön gestalten, tüfteln, überlegen. Dafür könnte ich Gottes Geist gebrauchen, aber das ist gerade nicht dran. Ich habe ein wunderschönes Haus und ich darf sehr zufrieden damit sein, bin ich auch. Und es scheint gerade nicht Gottes Programm für mein Leben zu sein, ein altes Bauernhaus zu renovieren. Leider. Und so geht es vielleicht dir auch, dass du merkst, das ist gerade voll mein Projekt, da hätte ich gerade richtig Lust, all meine Ressourcen reinzustecken. Und Gott darf mir gerne dabei helfen, aber vielleicht ist das gerade gar nicht Gottes Plan für dein Leben. Und dann bin ich bei diesen Jüngern, die hören, Gottes Geist kommt, erfüllt, ausgerüstet. Endlich wieder unsere Nation, endlich groß rauskommen, endlich wieder selbstbestimmt leben. Und Jesus sagt, nein, das ist gerade nicht dran. Das ist gerade nicht dein Thema. Und vielleicht hörst du einmal hin, ob Gott auch dir sagt, was gerade sein Thema für dich ist. Vielleicht ist es das Bauernhaus, Jackpot, aber vielleicht möchte er gerade was anderes für dich bewirken. Und dass die Römer rausgeschmissen werden sollen, ist jetzt ja keine Kleinigkeit. Da geht es um Befreiung und Wiederherstellung, um Veränderung von äußeren Umständen Und doch sagt Jesus, das ist gerade nicht eure Priorität. Das ist euch wichtig, aber mir gerade nicht wichtig. Wir springen in einige Ausschnitte aus dem zweiten Kapitel, das Lukas gerade vorgelesen hat oder geschrieben hat. Dort heißt es, am Pfingsttag waren alle versammelt. Am Pfingsttag in Jerusalem sind alle versammelt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch gefragt habt, erstmal, warum denn? Ist doch noch gar nichts passiert. Wieso ist die Stadt voller Menschen, neben der kleinen Schar an gläubigen Jesus-Nachfolgern, wieso ist da eine Party, wieso gibt es einen Pfingsttag, obwohl Gottes Geist noch gar nicht da ist? Was ist da los? Zunächst einmal zur Wortbedeutung Pfingsten, wenn wir die nächste Folie einmal sehen. Das kommt aus dem Griechischen und Pfingsten, das kommt aus dem Griechischen, heißt Pentecoste Hemera, also zu Deutsch 50. Tag. Wenn wir also an Pfingsten denken, dann hat es irgendwas mit der Zahl 50 zu tun. 50 Tage vor Pfingsten haben wir Ostern gefeiert, wenn wir den ersten Tag mitzählen, wie das die Juden machen. Aber nochmal, wieso gibt es einen Pfingsttag, einen Feiertag? Wieso kommen alle Menschen zusammen, wenn noch gar nicht die Rede ist von dem Heiligen Geist? Es ist ja wie, wenn wir einen Tag hätten, einen Feiertag für die Wiederkunft von Jesus, wo wir alle zusammenkommen, obwohl Jesus noch gar nicht wiedergekommen ist. Wieso gibt es einen Pfingsttag in Jerusalem, obwohl es noch gar keinen Anlass dazu gibt? Dazu schauen wir ins Alte Testament und sehen uns einige Feste an. Es gibt das Fest der Getreideernte. Wenn man Getreide anbaut, im Jahresverlauf zu bestimmten Zeitpunkten, und das Erste, was gewachsen ist, so das Schönste und Größte, also wenn man vielleicht so einen Apfelbaum im Garten hat, gibt es immer einen Apfel, der ist besonders schön und groß und der hat irgendwie am meisten Saft abbekommen und Nährstoffe, der ist richtig gut. Und so ist es auch hier. Das Erste, was gewachsen ist, das Schönste und Beste, wenn das kommt, dann feiert man ein großes Fest. Das ist das Passafest. Und wir haben 50 Tage später das Ende der Getreideernte und das Schavuot-Fest. Also zwei Feste mit landwirtschaftlichem Bezug. Wenn du in der Landwirtschaft unterwegs bist, ist es dein täglich Brot und dein Thema. Wann baue ich an? Wann ernte ich? Wann kann ich das Erste einernten? Wann das Letzte? Also hier haben wir zwei Feste, wir haben zwei landwirtschaftliche Ereignisse und wir haben die Zahl 50. Bei dem Passafest wird dann gedacht, dass Israel aus Ägypten befreit wurde und dass Gott die Erstgeborenen verschont hat, dass ein Lamm stellvertretend gestorben ist für jemand anderen. Das wird beim Passa gefeiert. Und 50 Tage später erinnern sich die Juden bei dem Schavuot-Fest daran, dass Gott seinen Bund mit ihnen am Berg Sinai geschlossen hat. Das passt jetzt zeitlich nicht ganz. Also geschichtlich ist es 3 Monate nach dem Passa, nach dem Auszug ist der Bundesschluss am Berg Sinai. Aber die Juden erinnern 50 Tage später an diesen Bundesschluss. Also Fest Ernte, 50 Tage später Abschluss der Ernte. Erstes Fest Passafest, Befreiung aus Ägypten. Zweites Fest, Bundesschluss am Sinai. Gott gibt uns eine neue Identität. Wir wurden herausgeführt als Sklaven. Jetzt sind wir Bundespartner von dem Allmächtigen. Und dann kommen wir ins Neue Testament. Und wieder haben wir diese Feste, diese Bedeutungen, diese Spannung in der Luft. Dann haben wir das Passafest, was Jesus feiert mit seinen Jüngern, wo er das Abendmahl einsetzt. Wir haben Tod und Auferstehung. Der Beginn von etwas völlig Neuem. Und 50 Tage später, an Pfingsten, als Jerusalem voll ist und alle feiern das Ende der Getreideernte und alle feiern, dass Gott mit ihnen einen Bund am Sinai geschlossen hat, genau an diesem Tag kommt Gottes Geist auf die Menschen, die Jesus nachfolgen. Gott hat so ein Gefühl für das richtige Timing, wann was dran ist. Und er wählt den Zeitpunkt, als die Bude voll ist, um seinen Geist auszugießen. Wir haben den alten Bund am Berg Sinai, wo Gott sein Gesetz auf Steine schreibt. Und wir haben den neuen Bund in Jerusalem, wo Gott seinen Geist ins Herz ausgießt. Steine, du sollst, meinen Geist in dir. Das ist der Unterschied zwischen dem alten und neuen Bund, dass Gottes Geist in uns kommt, dass nicht mehr darauf ankommt, was ich leiste, was ich schaffe, sondern dass Gott selbst es vollbringt in mir. Es ist der Pfingsttag, als die erweiterte Jüngergemeinschaft, so etwa unsere größte Ordnung hier, zusammenkommt. Und es ist nicht ganz klar, ob sie sich irgendwo privat treffen oder irgendwo in einem Kapelleabschnitt im Tempel. Aber auf jeden Fall, als Gottes Geist kommt auf diese Jüngergemeinschaft, da passiert etwas. Da drängt es auf einmal nach draußen. Gottes Wirken, Gottes Geist, von dieser Jüngergemeinschaft ausgehend, erfasst es die Menschen in Jerusalem und es drängt sie zu der Jüngergemeinschaft hin, wo sie von Gott hören. Alle Anwesenden, also alle Anwesenden dieser Jüngergemeinschaft, wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Was ist da los? Es ist der Pfingsttag. Es ist der Feier des Bundesschlusses am Berg Sinai. Und auf einmal ist so ein Rauschen da. Wenn wir jetzt das Fenster aufmachen, würden wir auch so ein bisschen Windhauch merken hier. Aber es ist richtig, man merkt, da passiert was. Hier ist Gottes Geist da und man kann etwas hören. Da sind Menschen reden von Gottes großen Taten. Und man sieht etwas, da sind wie Feuerflammen über den Köpfen. Und ein Wind geht durch alles. Und es ist dieser Partytag, Pfingstfest. Und man merkt, hier passiert etwas. Das ist kein Tag wie der andere. Hier ist Gott unter uns am Wirken. Und die Menschen werden aufmerksam und horchen hin, was hier los ist in dieser Stadt. Was passiert hier? Eine Gruppe von einfachen Menschen, die hauptsächlich aus Galiläa kommen, spricht in verschiedenen Sprachen, die sie nicht gelernt haben. Was Jesus vorausgesagt hat, passiert wirklich. Er hat gesagt, wartet hier, Gottes Geist kommt auf euch. Und sie müssen so lange warten, bis Pfingsten ist, bis dieser Tag ist, wo Jerusalem voller Menschen ist. Gewöhnliche Menschen berichten von den großen Taten Gottes, die sich in dem Wirken von Jesus verdichten, wo sie zusammenkommen. Es dringt nach draußen und die Menschen drängen zusammen, weil Gottes Gegenwart spürbar ist. Da manifestiert sie etwas, da wird was hör- und sichtbar. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken, das ist alles. Es ist auch interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Es ist Pfingsten, es ist ein besonderer Tag, es ist eine besondere Atmosphäre da. Da ist ein Rauschen, da sind Feuerzungen, da sind Menschen, die auf einmal in anderen Sprachen reden. Und die einen hören von Gottes großen Taten. Die einen hören, wie Jesus groß gemacht wird, von ihm berichtet wird, was da passiert ist innerhalb der letzten 50 Tage. Karfreitag, Jesus steht am Kreuz, Auferstehung, Jesus besiegt den Tod, Himmelfahrt, er fährt hinauf zum Vater im Himmel, jetzt der Heilige Geist auf alle ausgegossen. Da ist was los in dieser Stadt. Und trotzdem hören die einen nur Gelaber und die anderen hören die großen Taten Gottes. Ist das jetzt ein Sprachwunder oder ein Hörwunder, was da passiert? Wir erinnern uns an Lukas, wo die alle herkamen, was für Sprachen die alle gesprochen haben. Ist es jetzt der Heilige Geist, der bewirkt, dass die etwas hören und verstehen oder dass die anderen etwas sprechen können? Was genau passiert da? Die einen reden Dinge, die sie normalerweise selbst nicht verstehen, die anderen hören sie von den großen Taten Gottes reden, wieder andere hören nur betrunkenes Gefasel. Irgendwas macht Gottes Geist da. Und so genau berichtet Lukas das leider nicht. Aber es scheint verschiedene Dinge zu brauchen, damit Menschen etwas von Gott mitbekommen. Dazu diese Folie. Was braucht es, damit Menschen hören, was Jesus für sie getan hat? Es braucht meine Offenheit zu reden. Die Menschen, die auf einmal anfangen, in anderen Sprachen zu reden, müssen den Mund dazu aufmachen. Und das tun sie. Es braucht aber auch das Wirken von Gottes Geist und denen das alles nichts ist. Und drittens braucht es Menschen, die offen sind zu hören. Und wir lesen von zwei Gruppen von Menschen, die einen, die offen sind zu hören und die verstehen, worum es hier gerade geht, und die anderen, die nur Spott und Hohn übrig haben. Bin ich offen zu reden, wenn Gott durch mich reden möchte? Wenn ich merke, da liegt mir Gottes Geist etwas aufs Herz? Halte ich es aus, dass es für die einen verständlich und für die anderen besoffen klingt? Ist immer schön, ne? Gottes Geist lebt mir auch so aufs Herz. Ich bringe das irgendwo ein, habe das Gefühl, ich soll das sagen. Und andere sagen, ja, was soll das jetzt? Was willst du mir jetzt erzählen? Was bist du irgendwie weird? Was geht in deinem Kopf vor? Und vielleicht sind das 10 Leute, die sagen, du bist ja verrückt. Und einer, der merkt, dass Gottes Geist gerade durch dich spricht. Bin ich offen zu reden, wenn Gott durch mich reden möchte? Wenn ich merke, Gottes Geist bewegt mich, einem anderen etwas von Jesus zu erzählen, unabhängig davon, ob ich weiß, wie der andere das hören wird, was da für ihn ankommt. Auf den Punkt, nochmal so als Check-up am Ende. Wozu hätte ich gerne Gottes Geist? Wenn du das hörst, Pfingsten, wir feiern das. Wir glauben daran, dass Gottes Geist in jedem Menschen ist, Jesus Christus angenommen hat. Und dann wird er dich auch nicht vergessen haben, wenn du an Jesus glaubst. Wozu hättest du gerne Gottes Geist? Was ist dein Projekt oder was ist Gottes Projekt? Geht es darum, dass du selbst groß rauskommst oder damit Jesus groß rauskommst? Bin ich offen dafür, von Jesus zu reden, oder sehne ich mich nach einer erstmaligen oder erneuten Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Wir lesen in der Bibel, dass die Gemeinde immer wieder von dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Also wird nur einmal dem Heiligen Geist getauft und der universellen Gemeinde hinzugefügt, steht im Korintherbrief, alle Christen in einem Geist zu einem Leib zusammengetauft, zusammengeschweißt. Das haben wir. Aber trotzdem werden immer wieder Menschen neu von dem Heiligen Geist erfüllt. Und vielleicht bist du gerade an dem Punkt, wo du merkst, ich möchte von Jesus reden, ich habe den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was die anderen Menschen sagen wollen, aber ich kriege es einfach nicht in den Mund aufzumachen. Dann wäre es doch cool, dafür zu beten, dass Gottes Geist dich neu erfüllt mit einer Freiheit, mit einem Frieden von Jesus erzählen zu können, dort, wo Jesus dich gebrauchen möchte. Ich möchte beten und im Anschluss singen wir das Lied Geist des Vaters, du durchdringst mich. Und vielleicht kann man sich das mal bewusst machen, Gottes Geist ist da und ich sehne mich danach, dass er mich neu erfüllt für das, was er gerade tun möchte durch mich. Gott, ich danke dir, dass du deinen Geist nicht mehr länger nur punktuell auf einzelne Menschen drauflegst und wieder nimmst, sondern dass du deinen Geist in den neuen Bund verheißen hast auf alle, die an dich glauben. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns hineinkommst, dass du uns erfüllst, dass du nicht wieder weggehst, wenn wir Fehler machen, sondern dass du uns darauf hinweist und unseren Glauben stärkst und erneuerst. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns zeigst, hier im Einzelnen hier, wo du uns gebrauchen möchtest, wohin du uns sendest, wo du uns deinen Heiligen Geist für gibst. Gib uns den Blick für die Dinge, die dir wichtig sind. Danke, dass du auch uns Bedürfnisse siehst, die wir haben, aber schärfe unseren Blick für das, was du tun möchtest durch uns, auch als Gemeinde. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns erfüllst, dass du uns neu erfüllst, dort, wo wir merken, meine Kraft reicht nicht, mein Glaube reicht nicht, die Zweifel sind da, ich habe so wenig zu bewirken, aber ich möchte etwas für dich tun. Ich möchte, dass Menschen hören, was du getan hast, dass du gestorben und auferstanden bist, dass du diesen Bund mit Gott geschlossen hast. Gott, ich bitte dich für diese Menschen und ich nehme mich damit rein, weil es mir auch oft so schwer fällt, dass du uns neu begeisterst, von Jesus Christus zu reden. Ich bitte dich, Gott, um Menschen, die offen sind, zu hören, was du getan hast. Amen.